Willkommen bei WeTalk, dem Podcast der Werteinitiative rund um das jüdische Leben in Deutschland.
Hallo und herzlich willkommen zu WeTalk, dem Gespräch der Werteinitiative rund um das jüdische Leben in Deutschland. Mein Name ist Leonard Kaminski, ich führe Sie durch die heutige Sendung. Ich bin der Sprecher der Werteinitiative und bei uns geht es heute um Fakt oder Framing, Israel-Bilder in den deutschsprachigen Medien. Medien haben als vierte Macht in der Demokratie eine wichtige Funktion für den demokratischen Meinungsbildungsprozess und dadurch auch automatisch eine große Verantwortung, der sie meistens auch gerecht werden. Gerade in Bezug auf den Nahostkonflikt gibt es aber in den Medien immer wieder Zerrbilder, Einseitigkeiten und auch Fehler in der Berichterstattung und hier ganz speziell über Israel. Über diese Israel-Bilder in den deutschsprachigen Medien, die Ursachen dafür und was gegen Missstände getan werden kann, sprechen wir heute mit der Journalistin Esther Shapira und mit dem Historiker Jörg Gerke. Wir haben uns aufs Du geeinigt, das heißt, das Ganze wird als sozusagen, wir duzen uns jetzt die nächsten 15, 20 Minuten. Ich würde gerne direkt ins Thema einsteigen und zwar mit dem Historiker, der vor Ort ist, bei dem man sich ja denkt, okay, Historiker, was hat das jetzt mit Israel-Bildern und Ähnlichem in den Medien zu tun? Und da würde ich einfach dich, Jörg, direkt mal bitten, uns zu erklären, was du in dem Zusammenhang eigentlich machst. Du bist auf Twitter sehr aktiv, was tust du da?
Ja, zunächst vielen Dank für die Einladung. Ich mache das nicht in erster Linie als Historiker, ich bin aber tatsächlich Historiker, sondern es hat sich so ergeben, dass ich durch das regelmäßige Medienmonitoring, was ich auch in meinen beruflichen Tätigkeiten immer wieder auch als Aufgabe habe, da geht es um die deutsch-israelischen Beziehungen, dass ich in diesem Medienmonitoring immer wieder auf merkwürdige Formulierungen in Schlagzeilen, auf merkwürdige Formulierungen innerhalb von Beiträgen gestoßen bin. Und da ich als Social-Media-Plattform vor allem Twitter nutze, habe ich vieles dort dann thematisiert und das hat sich in den letzten Jahren so entwickelt, dass es eine regelmäßige Medienkritik wurde, weil sich leider auch immer wieder viele Beispiele finden und man auch die Medien gut erreicht und dadurch dann auch manche Änderungen und Korrekturen vorgenommen wurden, manche interessanten Debatten. Das heißt, es ist jetzt keine wissenschaftliche, umfassende Arbeit, die ich da gemacht habe, zumindest bislang nicht, aber zumindest konnte ich viele Beispiele sammeln.
Und was sind da welche? Einfach um es vielleicht den Zuhörerinnen und Zuhörern und Zuschauerinnen und Zuschauern einfach mal zu verbildlichen. Was sind da so die, sage ich mal, prägnantesten Beispiele?
Es ist natürlich abendfüllend, wenn man jetzt die vielen Beispiele nennen würde, aber es gibt verschiedene Bereiche. Das eine sind die Schlagzeilen, wo oft Israels Reaktion dann als die eigentliche Hauptmeldung gebracht wird. Beispielsweise Raketenangriffe aus dem Gazastreifen. Am nächsten Tag oder in der Nacht reagiert Israel mit Angriffen auf den Gazastreifen und dann ist die Meldung oft, zumindest früher häufig gewesen, Israel greift Gazastreifen an. Und weiter hinten im Text kommt dann irgendwann die Erklärung, dass zuvor zwei oder mehrere Raketen auf israelisches Gebiet abgefeuert wurden. Und da hat sich inzwischen aber schon was entwickelt, dass man merkt, oft wird jetzt differenzierter getitelt, dass es dann heißt, nach Raketenbeschuss, Israel greift Gazastreifen an oder Israel greift Hamas-Stellung an. Das ist dann ja auch schon ein bisschen konkretisierter. Ich verstehe auch, dass man nicht alles mega differenziert darstellen kann. Da kommen wir sicherlich noch drauf, wie Journalistinnen und Journalisten letztlich auch arbeiten. Aber mir ist eben aufgefallen, dass es oft Auslassungen sind oder Halbwahrheiten, die immer dann zu Ungunsten Israels gingen. So war zumindest mein Ansatz oder nicht mein Ansatz, mein Eindruck. Und mein Ansatz ist eben dann, darauf hinzuweisen und teilweise wird darauf auch wirklich reagiert. Andere Bereiche sind, wie palästinensische Kämpfer, Terroristen, Widerstandskämpfer dargestellt werden. Also gerade dieser Begriff Widerstand ist ja so die Frage, verwendet man den? Terrorist ist auch sehr umstritten, verwendet man den? Dann gibt es den Bereich Jerusalem-Tempelberg. Da gibt es immer wieder unklare Aussagen. Hat Israel jetzt den Status quo gebrochen? War Ben-Gvirs Tempelberg-Besuch wirklich ein Bruch des Status quo? Und am Ende komme ich dann noch auf das Thema immer wieder Staat Israel, die Gründung und die Nakba. Und da die Thematik, wie das in Beziehung gesetzt wird oder was da genannt wird und was nicht zur Geschichte. Also das wird auch dieses Jahr 75 Jahre Stadt Israel, 75 Jahre Nakba, auch sehr spannend, was da in kommenden Wochen für Berichte uns erwarten.
Also Nakba ist vom Prinzip die Bezeichnung der Gründung Israels durch Palästinenserinnen und Palästinenser, Araberinnen und Araber in der Gegend, die sozusagen als Katastrophe angesehen wird, die Gründung, und dazu halt im Gegensatz die eigentlich freudige Gründung oder das positive Ergebnis der Gründung von Israel. Okay. Wir haben jetzt ganz viel, oder nicht ganz viel, aber auf jeden Fall schon einen kleinen Ritt durch unterschiedliche Themen gemacht, die journalistisch natürlich total wichtig sind. Deswegen, Esther, kurz die Frage an dich. Wir hören ja oft von Framing und Frames und von Kontexten und so weiter und so fort, in denen man journalistische Arbeit sehen muss. Ganz konkret in Bezug auf Israel und journalistische Arbeit in Bezug auf Israel, wo du ja seit jahrzehntelang eigentlich Erfahrung hast, was sind da so die vorherrschenden Bilder und was sind die vorherrschenden Kontexte, in denen über Israel gesprochen wird?
Also ich glaube, man muss eins vielleicht vorweg noch sagen. Wir müssen unterscheiden zwischen aktueller Berichterstattung und nicht aktueller Hintergrundberichterstattung, wie auch immer. Die aktuelle Berichterstattung lebt ja davon, dass sie die Aktualität, das, was gerade passiert, berichtet und auch titelt. Das ist unglaublich schwierig für Menschen, die nicht in diesem Konflikt zu Hause sind, die die gesamte Welt abbilden sollen in den Nachrichten, also vor allem, wenn wir über Nachrichten reden. Und da kommt es permanent zu Fehlern, die Jörg dankenswerterweise dann auch oft aufgreift und benennt. Das finde ich auch gut. Das Nachrichtengewerbe selbst ist einfach zunächst mal so, dass immer das Aktuelle nach oben gerückt wird und nicht das, was zuvor passiert ist. Das liegt erstmal in der Natur der Sache und damit ist der Fehler schon eingearbeitet, dass es schwierig ist, die Vorgeschichte zu benennen. Das sage ich deswegen auch, weil ich Verständnis habe aus dieser Erfahrung heraus für die schwierige Situation von KollegInnen, die einen irre komplizierten Konflikt berichten müssen, den Amos Oz ja mal den Konflikt zwischen richtig und richtig genannt hat. Weil es ist so schwer zu sagen, wer war zuerst da, wer hat Recht, wer hat den größeren Anspruch, wer ist moralisch legitimierter. Und wir haben es hier unglaublich viel zu tun mit der richtigen Moral. Wer ist das Opfer, wer ist der Täter? Das ist ja die Frage, die immer über allem schwebt sozusagen. Und an der Stelle spielt jetzt Framing, das Wort, was du genannt hast, eine große Rolle, weil ich glaube, Framing, also die Art, wie auch Stimmung erzeugt wird durch bestimmte Begriffe, die prägend sind in der Debatte, ist ganz oft etwas, was unbewusst passiert. Auch bei KollegInnen, die selbst ja nicht unbefangen ist, weil niemand ist unbefangen. Es gibt keine Unbefangenheit, grundsätzlich nicht im Journalismus, weil wir alle eine Vorgeschichte haben. Wir alle kommen irgendwo her, wir sind beeinflusst in unserer Wahrnehmung der Welt durch das, was wir gelernt, durch das, was wir erfahren haben. Und in diesem Konflikt ganz besonders, weil, das wäre meine These, niemand in Deutschland unbefangen auf Israel und Juden schaut. Das ist vollkommen ausgeschlossen bei der Geschichte dieses Landes und das kann gar nicht sein. Die Frage ist nur, wie sehr mache ich mir das bewusst? Und weiß ich, was ich da jetzt sage, setze ich mich damit auseinander. Und was passiert, zumal in der Schnelligkeit der Arbeit, und das ist Aktualität, ist, dass ich zurückgreife auf das Unbewusste in mir. Und das spült dann einfach Begriffe nach oben, die ich aufgesogen habe vorher, und die kommen dann ungefiltert raus. Und Framing konkret, womit wir es sehr zu tun haben werden, haben wir schon, aber ganz besonders in Zukunft, ist die Frage Apartheid, ja oder nein? Nenne ich die Situation der Palästinenser in den besetzten Gebieten oder auch innerhalb Israels, setze ich das gleich mit der Apartheid in Südafrika oder vergleiche ich es damit? Da hat Amnesty International eine gute Vorlage geliefert in dem Bericht, auf den sich viele JournalistInnen in Zukunft beziehen werden. Apartheid ist ein wesentliches Framing. Das nächste, ganz entscheidende, ist immer das kolonialistische Projekt. Insgesamt ist, wie wird der Begriff Siedler besetzt? Was löst das aus? Siedler hat inzwischen durch die Berichterstattung eine Form erreicht, das ist geradezu gleichgesetzt mit Rassist. Das ist es in vielen Fällen auch, um das dazu zu sagen. Aber es ist kein Synonym. Es gibt sicher auch Siedler, die sind das überhaupt nicht. Und das halte ich für ein großes Problem, dass wir inzwischen die Frage von Täter, Opfer, schuldig, unschuldig, dass das sehr verwässert ist und da wenig Raum für Differenzierungen ist, weil so eingeübt ist, wer ist der Starke, wer ist der Schwache, wer ist gut, wer ist schlecht. Und da haben Journalistinnen einen wesentlichen Anteil dran, weil die wenigsten ja jemals vor Ort sind und es sich anschauen. Wir sind die Überbringer der Welt sozusagen, die Übersetzer.
Jetzt hattest du gerade eben davon gesprochen, dass eigentlich Journalismus oder Berichterstattung nie wirklich komplett objektiv sein kann, weil jede Journalistin, jeder Journalist seine eigenen ja, seine eigenen Prägungen, seine eigenen Erfahrungen mit einbringt. Mir kommt es jetzt aber schon so vor, liegt es daran, dass ich vielleicht mich in dem Thema auch besonders beschäftige, oder ist es gerade in Bezug auf Israel ein besonders starker Fall? Ich weiß nicht, wie es ist, Jörg, schaust du auch auf andere Themen bei Twitter und fallen dir da vielleicht Themen auf, die nicht so bearbeitet werden, journalistisch, wie sie eigentlich bearbeitet werden sollen? Oder ist das einfach weniger der Fall als bei Israel? Mir fallen da jetzt nur Beispiele ein. Also ich weiß nicht, ob das so ist, aber dass zum Beispiel die Hamas als palästinensischer Widerstand bezeichnet wird, wobei sie eigentlich von allen ernstzunehmenden Institutionen auf der Welt als Terrororganisation gelistet ist. Ist das was Typisches nur in Bezug auf Israel oder gibt es auch woanders? Oder haben wir da schon ein spezielles Problem?
Das kann ich tatsächlich nicht beantworten, da ich mich halt sehr stark nur fast ausschließlich bei Twitter auch mit dem Thema beschäftige. Und manchmal ahne, dass es vielleicht in anderen Themengebieten ähnlich sein könnte, aber ich weiß es nicht. Oder ich hoffe auch, dass es in anderen Themengebieten nicht so ist. Da, wo ich jetzt genau drauf schaue, fällt mir das natürlich dann stärker auf. Ich möchte auch grundsätzlich natürlich sagen, dass der Großteil der Berichterstattung aus meiner Sicht gar nicht zu beanstanden ist, was jetzt Israel und den israelisch-palästinensischen Konflikt oder den Nahostkonflikt, auch so ein schwieriges Wort, angeht. Es sind halt einzelne Punkte. Die darf man jetzt auch nicht so überbetonen, dass es nachher so rüberkommt, als wäre die gesamte deutsche Medienberichterstattung über Israel ganz schlimm und wäre immer nur fehlerhaft. Das stimmt ja nicht. Aber die Fehler, finde ich, sind schon teilweise sehr markant. Und was jetzt Hamas Widerstand angeht, das wird ja kein Medium als Leitlinie haben, dass sie die Hamas als Widerstand bezeichnen in Deutschland. Aber es passiert trotzdem, dass es veröffentlicht wird und dann als Fehler erkannt und korrigiert wird, dass man da nicht so drüber sprechen sollte. Also das hatte tatsächlich die deutsche Presseagentur, die dpa, mal als Bildunterschrift: der Widerstand aus Gaza schießt Raketen nach Israel. Und das war wohl einfach vom Bildjournalisten übernommen. Der Deutschlandfunk hat das dann auch so abgedruckt und dann hat die dpa das korrigiert und Deutschlandfunk auch korrigiert. Warum fällt es niemandem auf, dass da einfach der Widerstand auch ohne Anführungsstriche, ohne dass es eine Selbstbezeichnung ist, sondern einfach, ja, der Widerstand aus Gaza schießt Raketen auf Israel. Und das ist eine international oder zumindest von vielen Staaten als Terrororganisation eingestufte Gruppierung. Mhm. Meistens wird sie ja als militant, radikal, islamistisch. Kaum jemand sagt ja jetzt wirklich Terrororganisation in den Medien, aber politisch ist es ja oft die Einstufung.
Mhm. Wenn ich das nochmal ergänzen darf, ich glaube, das Hauptproblem ist wirklich, wir haben es zu tun mit einer Grundgefühlslage. Also wir können sicher viele einzelne Beispiele finden und die sind alle wichtig. Und ich finde es super, um das nochmal zu sagen, dass du das dann auch benennst. Das ist ja unglaublich mühsam und auf Fehler hinweist. Und mein Eindruck ist auch, dass die Bereitschaft in den Redaktionen dann zu korrigieren durch diese lange intensive Arbeit auch gestiegen ist, sich damit auseinanderzusetzen. Also bei der Deutschen Welle zum Beispiel, wo viele Fehler passiert sind, ist wirklich deutlich zu erkennen, dass es ein Bemühen gibt, Fehler zu vermeiden und sich damit klarer auseinanderzusetzen. Wir agieren aber ja alle nicht im luftleeren Raum, sondern es gibt eine politische Debatte, es gibt eine Resonanz und innerhalb derer bewegen wir uns. Und JournalistInnen sind an der Stelle gar nicht anders als andere Menschen, vielleicht sogar ganz besonders ausgeprägt in diesem Bemühen, lieb gehabt zu werden, Bilder zu bedienen. Also wenn ich Bilder im Kopf bediene und dafür sorge, dass Menschen sich bestätigt fühlen und wohlfühlen, einschließlich man selbst, weil das sind ja auch oft die eigenen Bilder im Kopf, die bestätigt werden, dann kriege ich mehr Zuspruch, dann kriege ich mehr Beifall. Das ist sehr viel bequemer und angenehmer. Wenn ich Dinge berichte, die gegen den Mainstream verstoßen, und ich scheue mich, Mainstream zu sagen, weil das durch Pegida und Querdenker und sonst wie so und Systemmedien alles in so ein merkwürdiges Fahrwasser gerät. Aber es gibt schon eine Hauptwahrnehmung, würde ich es mal nennen, dieses Konflikts, und da hat Israel schlechte Karten. Aus einer Vielzahl von Gründen. Und die Schwierigkeit, die jetzt besteht, ist, dass gar nicht so sehr nur die Fehler passieren, sondern ich habe in meinem Twitter-Account auch diese talmudische Weisheit, die auch die Amadeo-Antonio-Stiftung mal als Plakat hatte: eine halbe Wahrheit ist eine ganze Lüge. Die Frage ist ja nicht nur, was wir berichten, sondern was wir nicht berichten. Darin liegt, glaube ich, ein viel größeres Problem, weil Differenzierung dadurch gar nicht mehr möglich wird, weil lauter Informationen fehlen. Und wenn ich den Scheinwerfer nur auf bestimmte Fakten richte, dann erzeuge ich eine Wahrnehmung dieses Konflikts, die verzerrt ist. Also wenn ich kein Verständnis...
Hast du da vielleicht ein Beispiel für, einfach damit man es veranschaulichen kann, was zum Beispiel nicht berichtet würde, was aber eigentlich wichtig wäre zu berichten?
Also im Grunde müsste man ja, da ist der Historiker ja in der Tat richtig, du wirst sicher gleich ein Beispiel haben, aber es geht ja schon damit los, wenn wir über die besetzten Gebiete reden und die Frage der Besatzung. Für die allermeisten ist es garantiert so, dass Besatzung beginnt mit dem Jahr 1967, also für jene, die sich überhaupt halbwegs damit auskennen, dass es vorher bereits eine gab, nur eben nicht durch Israel, sondern dass es eine gab durch Ägypten, durch Jordanien. Das ist etwas, was gar nicht in der Wahrnehmung überhaupt vorhanden ist. Das ist ein ganz schlichtes Beispiel. Und so gibt es unendlich viele auch in der Aktualität. Du wirst sicherlich... gebe dir keine Gelegenheit, ein Beispiel aktuelleren Datums zu nennen.
Also ich dachte jetzt konkret eher auch an diese geschichtlichen Rückblicke, wo oft tatsächlich nur die Hälfte berichtet wird oder dargestellt wird. Das ist dann ja kein aktueller Bericht. Da gibt es eben, wie gesagt, in Zukunft wahrscheinlich auch bald wieder Berichte zu. Und gab es zum Beispiel zu 70 Jahre Stadt Israel vor 5 Jahren und 70 Jahre Nakba bei der Deutschen Welle einige Beiträge, und die hatte ich mir angeschaut, nachdem die Debatte über die arabischsprachige Redaktion, der Skandal, Antisemitismus-Skandal, wie es bezeichnet wurde, Ende 2021 aufkam, habe ich gedacht, aber deutschsprachige Berichterstattung der Deutschen Welle fand ich auch manchmal fragwürdig, manche Formulierungen, wenn es um Israel ging. Und habe dann eben vor allem so Berichte über Nakba, Stadt Israel, die Gründung Israels angeschaut, und da gab es dann so Formulierungen wie: im Zuge der Staatsgründung Israels wurden 700.000 Palästinenserinnen und Palästinenser vertrieben, ohne dass eben der Krieg gegen Israel genannt wurde. Oder wenn der Krieg genannt wurde, gab es so Formulierungen wie: es kam zum Krieg. Wobei ja schon nicht unwichtig ist, dass Israel angegriffen wurde 1948, direkt nach der Staatsgründung. Und solche Feinheiten, aber noch...
Auch die Zahl der Vertriebenen
oder die Zahl
aus arabischen Ländern wird, glaube ich, klar, so gut wie nie genannt.
Man hört eigentlich ständig oder immer von den vertriebenen Palästinenserinnen und Palästinensern, Araberinnen und Arabern. Von den vertriebenen Jüdinnen und Juden hört man eigentlich nie. Ja.
Und dann hätte ich halt noch den Punkt von der Phoenix-Doku, weil das hat das Ganze aus meiner Sicht noch getoppt. Das war vor einem Jahr, April 2022, wo dann ein ganz kurzer Rückblick, so wenige Minuten zum Nahostkonflikt ist, und es ging aktuell um Israels Grenzwall, The Wall. Aber diese ganz kurzen Rückblicke, sie sind ja auch schwierig, den Nahostkonflikt oder den israelisch-palästinensischen Konflikt in aller Kürze. Und dort wurde aber wirklich 1948 der Krieg als Bürgerkrieg zwischen Israel und den Palästinensern bezeichnet. Also der war es vielleicht 47 zu Beginn mit, so haben sie es dann auch mir gegenüber begründet, so Guerilla-Angriffe, Bürgerkriegsähnlich. Aber es wurde überhaupt nicht erwähnt, dass 1948 nach der Staatsgründung wirklich mehrere arabische Staaten Israel angegriffen haben. Die arabischen Staaten wurden noch nicht mehr genannt. In der Karte war zu sehen Israel und Palästina. Palästina gab es ja zwar als Mandatsgebiet, aber nicht als eigenständigen Staat dann. Und 1967 hieß es dann, dass Israel weitere palästinensische Gebiete eben erobert habe. Nichts davon, dass dort Jordanien vorher war in der Westbank, dass Ägypten im Gazastreifen war. Die arabischen Staaten, der Krieg gegen Israel, kam einfach nicht vor. Und das war eine offiziell ausgestrahlte Doku von Phoenix mit Fachredaktion, ein britisches Original, das übernommen wurde. Also da frage ich mich tatsächlich, ich bin jetzt Historiker, wie kann das passieren, dass Fachleute dann sowas durchgehen lassen, sogar noch in der deutschen Bearbeitung, das auch nicht auffällt. Im Nachhinein, das war für mich natürlich sehr schön zu erleben, haben sie es tatsächlich nachbearbeitet, neu vertont und vieles von den Kritikpunkten aufgegriffen. Aber das ist, finde ich, schon erschütternd, weil Phoenix, denke ich, einen sehr hohen Standard hat, gehe ich von aus, und auch wirklich gute Arbeit ja macht. Aber dann sowas eben passiert. Und warum fällt es niemandem auf? Warum muss ich das machen? Ehrlich gesagt ist das gar nicht mein Job.
Gutes Stichwort, was du gerade genannt hast für unseren letzten Punkt. Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, was nicht gut läuft und warum es nicht gut läuft. Wie könnte es denn besser laufen? Was gibt es für Möglichkeiten, weiß ich nicht, in der journalistischen Ausbildung oder wo auch immer, an welchem Punkt man ansetzen kann, um hier vielleicht Abhilfe zu schaffen?
Also ein wesentlicher Punkt scheint mir zunächst mal Sensibilität zu verstärken bei den Journalistinnen, die mit diesem Thema umgehen. Wenn du sagst, wieso fällt es mir auf und nicht anderen, dann liegt da bereits eine ganz entscheidende Frage drin. Also sich klar zu machen, nicht nur, das sind ja jetzt reale Fakten, also falsch, da sind einfach Fehler passiert, das wird es im Journalismus auch immer geben. Natürlich muss es immer das Ziel sein, das zu minimieren, sich hier ganz besonders bewusst zu sein, dass Fehler nicht am einfach Fehler sind, sondern Stimmung erzeugen und diese Stimmung dramatische Konsequenzen haben können, weil sie Judenhass mit befördern. Denn wenn wir über Israel reden, reden wir immer auch über Juden. Und ein Hass auf Israel, der befeuert wird, befeuert auch Hass auf Juden hier. Diese Kombination muss zumindest an der Stelle deutschen JournalistInnen immer auch klar sein, insgesamt weltweit, aber ganz besonders auch hier. Das ist das eine. Aber das Zweite, was wir machen müssen, ist, sich der eigenen Befangenheit bewusst zu machen, also Sensibilität zu wecken. Und was ich da immer versuche, ich habe gerade auch einen Vortrag bei der Deutschen Welle dazu gehalten, mit den KollegInnen gearbeitet, und dann gesagt, naja, wenn wir uns anschauen, die Documenta zum Beispiel, die Debatte um den Antisemitismus auf der Documenta. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Kunstwerk, in dem schwarze Menschen mit wulstigen Lippen gezeichnet worden wären und irgendwelchen Volkstänzen und sonst, wie man gesagt hat, es ist eine Kritik an den furchtbaren Verhältnissen im Kongo, muss man nur richtig lesen, und es muss im kulturellen Kontext eingebettet sein oder LGBTQ oder Frauenrechte, was auch immer. Wir haben an vielen Stellen eine gestiegene Sensibilität in der Gesellschaft und das ist gut. Und die kommt daher, dass Menschen, die in diesem Bereich arbeiten, sich sensibilisiert haben. Und merkwürdigerweise wird die Frage der Kontextualisierung immer weniger gestellt, wenn es jetzt um Israel geht, weil es dann heißt, ja, hier wird Rassismus bemäntelt, wir wollen das nicht mehr. Aber die Frage, versetzt euch bitte auch in die Wahrnehmung jüdischer Menschen, in die Wahrnehmung von Israelinnen. Was heißt das, wenn einem Staat das Existenzrecht abgesprochen wird, wenn das so verstanden werden kann? Wie würdet ihr das empfinden? Also mein Plädoyer an die Kollegin ist, wechselt die Position, versetzt euch mal in die Sichtweise der anderen. Das ist grundsätzlich ein guter Rat, aber hier ganz besonders, macht das bitte. Und ich glaube, vieles würde dann so gar nicht mehr formuliert werden.
In Israel passiert zwar immer viel und es wird auch immer viel über Israel berichtet, aber gerade jetzt ist es natürlich besonders der Fall mit den Entwicklungen in Israel. Wie ist gerade die Berichterstattung über Israel?
Das Verrückte ist, dass ich gedacht hätte, jetzt geht es richtig los nach der Wahl einer so rechtsextremen Regierung und nach den Maßnahmen, die da diskutiert werden. Ein Staat, der sich auf einem gefährlichen Weg begibt, der uns, glaube ich, alle, die mit diesem Land verbunden sind, zutiefst beunruhigt. Und was passiert, ist aber das Gegenteil und das freut mich sehr wahrzunehmen. Weil erstmals tritt das ein, was ich mir immer gewünscht habe, dass nämlich wahrgenommen wird, es gibt Regierungen und die machen Politik und die entspricht nicht einfach dem Land. Also die Gleichsetzung zwischen Israel und israelischer Politik, die gängig ist sonst in den Medien, das ist etwas, was auf einmal aufgehoben zu sein scheint. Und das liegt an dieser unglaublich eindrucksvollen Erhebung der Zivilgesellschaft, die für ihre Demokratie in Israel kämpft. Und das verändert das Bild, weil klar wird, es gibt eine Regierung und es gibt ein Volk. Und das ist nicht einfach deckungsgleich. Hier wird, passiert etwas ungeheuer Demokratisches, was ja gar keinen Vergleich hat, wenn wir uns das anschauen. Polen, Ungarn, wir haben ja viele Länder, die ebenfalls auf dem Weg zu einer Autokratie sind oder schon mittendrin. Und was passiert in Israel? Die Menschen kämpfen um ihre Demokratie und dieser Kampf wird wahrgenommen. Zu wenig anfänglich. Ich musste wirklich auf Twitter und Haaretz und sonst wo unterwegs sein, um zu begreifen, was da wirklich ist. Aber jetzt hat es sich durchgesetzt. Jetzt ist auch nicht mehr die Rede von Tausenden, sondern von Hunderttausenden, wie es schon sehr viel früher hätte berichtet werden müssen. Aber das passiert jetzt. Und damit findet in den Köpfen und in der Wahrnehmung vieler Menschen endlich statt, dass sie begreifen, dieses Land ist ungeheuer vielfältig, es ist ungeheuer kompliziert, es gibt sehr verschiedene Kräfte und es gibt nicht einfach Israel als so und so Staat. Dieses Labeling, dieses Framing funktioniert jetzt nicht mehr.
Das ist also eine sehr positive Entwicklung, die wir sehen in der Berichterstattung über Israel. Jörg Gerke, ist jetzt alles positiv in Bezug auf die Berichterstattung in Deutschland zu Israel oder gibt es trotzdem noch irgendwelche Probleme?
Zum einen muss man sagen, dass natürlich Kritik und Beschreibungen der israelischen Regierungspolitik im Moment noch angemessener ist, als es vielleicht vorher der Fall war. Das heißt, vieles von dem, wo ich früher gesagt hätte, da wird jetzt übertrieben, muss man leider sagen, so ist leider jetzt die Situation, ist angemessen, ist berechtigt, aber auch da gibt es Grenzen. Und die muss man weiterhin natürlich klar sehen, wo es darüber hinausgeht. Das ist beispielsweise, wenn nur die israelische Regierung irgendwelche Beschreibungen bekommt als rechtsradikal oder rechtsextrem umstritten und dann im gleichen Tweet, das gab es mal beim NDR, dann einfach nur von der palästinensischen Autonomiebehörde oder von der Palästinenserführung die Rede ist, ohne jegliche Beschreibungen. Genauso könnte man mal überlegen, wie die Hamas beschrieben wird, und das soll jetzt auch noch nicht mal eine Gleichsetzung sein, aber bei Israel ist man halt besonders krass und zum Beispiel dann Hamas ist dann vielleicht eine militante Organisation. Terrorgruppe wird dann oft gar nicht gesagt. Also sowas fällt mir nach wie vor auf, und auch bei Ben-Gvir, den man kritisieren muss.
Der jetzt der neue innere Sicherheitsminister der israelischen Regierung.
Ja? Genau. Gerade eine Nationalgarde zugestanden worden ist unter seiner Führung.
Er hat ja recht früh, gleich zu Beginn seiner Ministertätigkeit, den Tempelberg besucht. Das war eine bewusste Provokation, davon kann man ausgehen. Kann man auch verurteilen, den Schritt. Aber dann wurde oft berichtet, er hätte damit den Status quo gebrochen. Da bin ich, soweit ich es verstehe, mir sicher, dass das noch nicht ein Bruch des Status quo war, weil es vorher auch schon Ministerbesuche dort gab. Und dann wurde oft behauptet, das wäre der erste offizielle Besuch eines israelischen Ministers dort gewesen, seit Ariel Sharon, der im Übrigen damals Oppositionsführer war. Das ist dann auch noch so eine Ungenauigkeit. Aber es gab dazwischen auch Besuche. Und dass man das dann sozusagen noch zusätzlich dramatisiert, ist, glaube ich, dann sachlich nicht angemessen. Man muss es kritisieren. Man kann es auch dramatisieren, aber eben immer noch mit fairen Mitteln. Und darum wird es mir weiterhin gehen.
Aber wenn ich das noch als kurz ergänzen soll, das Verrückte ist ja, dass jetzt gerade etwas passiert, dass im Kampf um den Erhalt der demokratischen Institutionen und das Checks and Balance in Israel, also insbesondere des obersten Gerichtshofs, etwas passiert, was vorher gar nicht stattgefunden hat, dass Leute begreifen, was da droht, verloren zu gehen. Und das heißt im Umkehrschluss auch, es wird klar, Israel ist eine funktionierende Demokratie. Sie ist jetzt bedroht, aber erstmals begreifen Menschen auch, was da bedroht ist, was also vorhanden ist. Und vielleicht ist das auch in Israel selbst, begreifen das viele erst jetzt richtig, was sie hatten und was droht, verloren zu gehen. Manchmal ist es vielleicht genau der Moment, wenn etwas droht, abhanden zu kommen, begreifen wir, wie wertvoll es ist. Israel ist eben bislang nicht das Land, das ein Apartheidsstaat ist. Es droht jetzt diesem Zerrbild ähnlicher zu werden. Und genau das ist der Moment, wo viele begreifen, es ist aber bisher nicht so. Es ist eine funktionierende Demokratie, und dieser enorme Protest ist der sichtbarste Ausdruck davon.
Dann danke ich ganz herzlich euch beiden, Esther und Jörg, dass ihr uns hier ein bisschen die Augen geöffnet habt in Bezug auf Israel-Bilder in den deutschen Medien. Und ich bedanke mich natürlich auch bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, dass sie auch diesmal wieder dabei waren. Wenn Sie solche spannenden Gespräche nicht wieder verpassen möchten, dann folgen Sie uns in den sozialen Medien, abonnieren Sie unseren Newsletter, und wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Ganz herzlichen Dank.
Das war We Talk, der Podcast der Werteinitiative rund um das jüdische Leben in Deutschland. Wenn Sie mehr über die Werteinitiative wissen wollen, folgen Sie uns in den sozialen Medien, schauen auf unsere Webseite und abonnieren unseren Newsletter.